SWR Kultur. Gespräch.
Mit Carsten Otte am Mikrofon und mit einem Gast, der seit Jahrzehnten eine prägende Rolle im Literaturbetrieb spielt, Rainer Moritz. Herzlich willkommen im Studio der Leipziger Buchmesse. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Rainer Moritz kennen wir als Literaturkritiker, als Schriftsteller, Sachbuchautor, Schlagerexperte, Übersetzer und Lektor großer Verlage wie Reklam und Hoffmann und Campe. Den Akzent seiner schwäbischen Herkunft mit Abitur in Heilbronn und Studium in Tübingen hat er nie ganz abgelegt. Und so ist es auch kein Wunder, dass er unlängst ein Buch über Heldinnen und Helden des Südwestens geschrieben hat. Ikonen wie Fischer, Dübel, Lurch, die Capri-Sonne wurden da erwähnt. Aber jetzt gibt es erstmal einen Abschied zu feiern. Nach 20 Jahren gehen Sie als Leiter des Hamburger Literaturhauses in den Ruhestand, Rainer Moritz. Wenn Sie mal zurückschauen, wie hat sich die Buchbranche, insbesondere die Arbeit in einem Literaturhaus, in dieser Zeit verändert?
Ja, man muss vielleicht wirklich zurückschauen und sich nochmal vergegenwärtigen, was ich alles getan habe. Ich war 15 Jahre im Verlagswesen, Sie haben es gesagt, erst in Wissenschaftsverlagen, dann in Publikumsverlagen, Reklam Leipzig unter anderem auch und dann Hoffmann und Campe eben. Und da ist die Luft in den Verlagen, das wissen wir alle, auch dünner geworden. Ich weiß damals, als ich ins Literaturhaus wechselte, schrieb mir eine Kollegin eines anderen Verlages, Feigling. Nach dem Motto, ich hätte jetzt die Branche verlassen, ich hätte es nicht mehr ausgehalten in der Buchbranche. Die Luft war allerdings immer schon dünn und wir wissen ja auch, dass im Moment die Verlage schwer zu kämpfen haben. Was die Veranstaltung angeht, die Lesungen angeht, erinnere ich mich noch sehr genau. Ich hatte damals auch vor 15 Jahren eine Kontroverse mit Stefan Poromka, dem Kulturwissenschaftler, der in einem Artikel verlautet hatte, Lesungen, das sei out, das sei old fashion, das sei alte Schule, das würde es nicht mehr geben. Es muss ein Event geben, pipapo. Ich habe ihm damals schon widersprochen und ich glaube, die Geschichte hat mir recht gegeben, denn das Bedürfnis, und das hat mit Corona ein bisschen zu tun, aber nicht unbedingt nur mit Corona zu tun, das Bedürfnis eines Publikums, Autorinnen und Autoren live zu erleben, in einem guten Ambiente, dem Autor nahe zu sein, eben nicht nur das Buch zu Hause zu lesen, das hat fast eher zugenommen. Das merken alle Literaturhäuser, das merkt man auf Buchmessen. Man will Autorinnen und Autoren sehen, man will ihnen Fragen stellen. Das ist den Autoren nicht immer gleichermaßen recht. Das ist aber auch ein ganz normaler Vorgang. Es ist ja ein Phänomen, das es nur im deutschsprachigen Raum gibt. Diese Lesung, dass ein Publikum geduldig zuhört, wie jemand aus einem schon erschienenen Buch, das man bequem zu Hause lesen könnte, 40 Minuten, 45 Minuten zuhört, das wäre in Frankreich, in England, in den USA undenkbar, wenn wir Autorinnen und Autoren aus diesen Ländern hatten. Die waren immer völlig verdutzt über dieses sehr, sehr deutsche Phänomen.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, was wären denn die Herausforderungen für die Literaturhäuser künftig?
Sie müssen wie immer, das ist aber im Kulturbetrieb ja nichts Neues, mit den Finanzen zurechtkommen. Wir haben alle Literaturhäuser Corona-Unterstützungen bekommen, das war auch wichtig. Wir haben ja wirklich Lesungen gehabt ohne Publikum. Ich erinnere mich an Judith Herrmann, saß bei uns im Literaturhaussaal.
Mit Kamera.
Mit Kamera, es war kein, außer dem Personal, dem Techniker, war niemand da. Wir hatten, glaube ich, 300 Streaming-Tickets verkauft. Aber es war für einen Autor natürlich auch eine furchtbare Situation, da zu sitzen und keinerlei Resonanz auf das zu bekommen, was man sagt oder was man vorliest. Also die Finanzprobleme sind Probleme, die geblieben sind. Die haben sich jetzt nach Corona, als die Unterstützungen jetzt weggefallen sind, haben zugenommen. Die Honorare steigen. Alle Kosten, die man mit einer Lesung hat, ob das Reisekosten, Verpflegungskosten sind, sind massiv gestiegen. Und man muss natürlich konkurrieren, wenn man, und das ist ja Aufgabe der Literaturhäuser, gerade jene Autorinnen und Autoren vorzustellen, die nicht sowieso schon auf der Bestsellerliste stehen. Da hat man zu kämpfen, weil die Eventisierung des Literaturbetriebs hat zugenommen. Die Festivals haben zugenommen. Festivals, auf denen man natürlich gerne die Bestseller präsentiert. Und da müssen die Literaturhäuser einfach konstant Flagge zeigen, dass man sagt, wenn wir Literatur ernst nehmen, dann müssen wir eine Bühne bieten für diejenigen, die eben nicht sofort im Mainstream ankommen. Dann müssen wir eine Bühne bieten für ernsthafte Literatur. Und das wird eine Anstrengung der nächsten Jahre sein.
Was waren die Höhepunkte in Ihrer Hamburger Literaturhauszeit?
Ach, das habe ich mir jetzt auch überlegt im Nachhinein. Es sind Abende, wir haben eine Besucherin im Literaturhaus, eine Dame jenseits der 80, die ganz oft zu Veranstaltungen kommt, die letzten ein, zwei Jahre per Stream. Und die kam nach besonderen Abenden immer zu mir, hat sich an mein Ohr gebeugt und gesagt, Herr Moritz, das war eine Sternstunde. Das ist bei uns so der Running Gag. Wann ist eine Veranstaltung eine Sternstunde? Nein, wir hatten natürlich große Abende. Wir gehen ja manchmal auch außer Haus, wenn der Saal bei uns mit 140 Leuten schlichtweg zu klein ist. Wir hatten Abende mit Siri Hüstvedt, die man nie vergisst. Wir hatten mit Bill Buford, dem amerikanischen Autor, der dann selber sich das Kochen beigebracht hat, bei Hansa mehrere Bücher hatte. Das ist ein Abend. Ich habe gestern Abend noch darüber gesprochen mit einer Kollegin von Hansa. Da hat Gabriele von Arnim moderiert. Warum war das so ein toller Abend? Ich könnte es ihm nachher gar nicht mehr sagen, aber das war etwa eine Sternstunde. Das heißt, man hat eben auch jene Abende, wo man plötzlich Entdeckungen macht, wo man Autorinnen, Autoren, die man vorher kaum kannte, deren Bücher man kaum kannte. Also es wäre jetzt vermessen, von mir einzelne Namen zu nennen, aber wie gesagt, Sigrid Høstet war ein Beispiel für viele eines ganz besonderen Abends, wo man auch hinterher das Gefühl hat, ja, ich weiß, warum ich das tue. Es ist ein gutes Gefühl, solche Art von Literatur zu fördern.
Werden Sie nun nach Ihrer Hamburger Amtszeit wieder nach Baden-Württemberg zurückkehren?
Ich habe meiner Heimatzeitung, der Heilbronner Stimme, vor ein paar Wochen ein Interview gegeben und dachte mir, ich pflanze mal so einen Punkt ein und habe da im Scherz gesagt, mein Umzug nach Hohenlohe, eine mir besonders liebe Landschaft, stünde noch nicht direkt bevor. Das hat wahnsinnig viele Reaktionen hervorgerufen. Ich habe eine gute Bekannte, eine Pfarrerswitwe aus Langenburg. Ich habe ja über Hermann Lenz promoviert, der seine Kindheit dort in Hohenlohe verbracht hat. Und die Dame hat das sofort aufgegriffen und hat mir jetzt erst letzte Woche eine Mail geschickt. Da gäbe es ein Häuschen in Langenburg, das würde jetzt frei werden. Ich solle Interesse signalisieren, das müsste man aber im persönlichen Gespräch. Nein, ich habe nicht vor, Hamburg absehbarer Zeit zu verlassen. Aber Sie haben es ja angedeutet, ich fühle mich trotzdem nach, wie lange bin ich jetzt in Hamburg, 26, 27 Jahre, dem Süden immer noch sehr stark verbunden und nehme Einladungen nach Baden-Württemberg schneller an als nach Recklinghausen.
Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Sie haben die unterschiedlichsten Rollen im Literaturbetrieb eingenommen. Wie haben Sie es, um das mal etwas profan zu formulieren, allein zeitlich geschafft, ein Literaturhaus zu leiten, jedes Jahr mindestens ein Buch zu veröffentlichen und dann auch noch Rezensionen zu schreiben? Hat Ihr Arbeitstag mehr als 24 Stunden?
Sie werden sich nicht wundern, Herr Otto, dass diese Frage mir manchmal gestellt, auch mit einem leichten, empörten Unterton nach dem Motto, wann machst du das alles? Nein, ich glaube, der Punkt ist ganz einfach, ich will das machen. Ich glaube, das ist im Leben in vielen Bereichen, gar nicht nur im Literaturbetrieb so. Wenn man etwas wirklich machen will, dann tut man es. Ich bin sicherlich etwas arbeitsverrückt, da muss man gar nichts dazu tun. Das war ich aber auch immer schon. Ich bin Frühaufsteher, ich schlafe 6 Stunden. Napoleon ist mit 4 ausgekommen, also insofern ist 6 Stunden nicht so was Besonderes und bin dann wirklich in der Regel den ganzen Tag im Büro zu sehr früher Stunde. Und das Schöne an meinem Beruf die letzten 20 Jahre im Literatur war eben, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Das heißt, wenn wir Autoren vorstellen, dann rezensiere ich manchmal deren Bücher auch. Das heißt, ich muss mir von vielen neuen Büchern ein Bild machen und das kann man für Rezensionen nutzen. Das Übersetzen kam so nebenher, das war gar nicht so beabsichtigt. Das Bücherschreiben habe ich schon immer gemacht. Sie haben es ja am Anfang gesagt, das waren sehr unterschiedliche Themen von literaturwissenschaftlichen Arbeiten bis hin zu Romanen, aber eben auch dann meine Spezialthemen. Man muss ja als Literaturhausleiter auch eine Nische besetzen, ein Unique Selling Point, das heißt Schlager und Fußball waren die beiden Themen. Es ist immer sehr schön, wenn ich mit meiner Mutter spreche. Manchmal werde ich vom Fernsehen interviewt und muss zu Dieter Thomas Heck oder Roland Kaiser wichtige Stellungnahmen abgeben und dann blendet unter meinem Namen ein Rainer Moritz Schlagerexperte. Dann zuckt meine Mutter immer zusammen, weil dafür hat man den Jungen nicht studieren lassen, dass er das geworden ist. Aber meine beiden letzten Schlagerbücher sind ja im Reklamverlag erschienen. Das hat meine Mutter dann wieder beruhigt, weil das doch ein seriöses Unternehmen ist.
In diesem Frühjahr ist Ihr Band Mögen Sie Madame Bovary, Lieblingsfiguren der Weltliteratur erschienen. Welchen Figurentypus oder welcher Figurentypus geht Ihnen denn auf die Nerven?
Ach, mir gehen eher die Autorinnen und Autoren auf die Nerven, die schlechte Romane schreiben, die beispielsweise konstruiert sind. Um mal, man soll ja Namen nennen, das ist ja auch in Ihrem Interesse. Wenn ich aus dem aktuellen Frühjahr mir den jetzt schon ganz vorne stehenden Roman auf der Bestsellerliste von Takis Würger anschaue für Polina, dann ist das ein Buch, wie ich es nicht lesen möchte, weil ich da sofort die Absicht spüre, wie etwas konstruiert wird, wie Gefühlsregungen beim Leser quasi vorherbestimmt werden sollen. Sowas regt mich auf. Nein, ich war schon immer, auch als Schüler und Student, ein Anhänger von leisen und sanften Büchern, Autorinnen und Autoren, die Wert legen, sprachlich etwas zu gestalten, die eben deswegen auch dieses Buch Mögen Sie Madame Bovary, Figuren, die langsam durchs Leben gleiten. Ich habe da Lieblingsfiguren von William Trevor beispielsweise, von Richard Yates, von Colum Tobin aus den letzten Romanen Brooklyn und Long Island. Also das hat mich an Figuren immer interessiert und auch an Büchern interessiert, wenn man merkt, da wird auf Sprache Wert gelegt, da wird versucht, Atmosphäre zu schaffen und da ist nicht sozusagen von vornherein klar, das will ich beim Leser oder bei der Leserin auslösen.
Sie veröffentlichen regelmäßig auch belletristische Werke. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen. Im vergangenen Jahr erschien Ihr Roman Vielleicht die letzte Liebe. Wie würden Sie denn Ihre eigene Literatur beschreiben? Was ist Ihr erzählerisches Programm?
Das ist ja erst einmal mutig. wenn man als Literaturausleiter, als Literaturkritiker, das kennen Sie selber auch, plötzlich meint, man muss einen Roman schreiben. Das geht oft schief. Das erregt auch bei den Kolleginnen und Kollegen Misstrauen. Man bestaunt das argwöhnisch. Warum muss er jetzt auch noch einen Roman schreiben? Ich hatte früh ein Buch bei Piper, Ich Wirtschaftswunderkind, über meine Kindheit und Jugend in Heilbronn, 60er, 70er Jahre geschrieben. Das war schon ins Erzählende hinüberschwappend. Und dann dachte ich mir, weil ich Paris sehr gut kenne, jetzt probierst du mal einen Roman zu schreiben. Und meine innere Messlatte war immer ganz klar. Ich will ein angenehm zu lesendes Buch schreiben, das nicht peinlich ist. Das war mein Erzählprogramm. Also ich wollte kein Buch schreiben, das sich sofort in die Höhenliteratur hineinwagt. Nein, ich wollte psychologisch Geschichten erzählen. Der Roman Die letzte Liebe, Sie haben es erwähnt, spielt ja zu weiten Teilen auf dem Père Lachaise Friedhof in Paris. Das hat mich immer schon interessiert, Friedhof. Und da haben wir eine Hauptfigur, die eben den Weinladen verkauft und dann vom Leben genug hat und dann jeden Tag auf dem Friedhof, auf dem Père Lachaise verbringt. Also das war immer mein Erzählprogramm, Geschichten zu erzählen, aber möglichst nicht in den Kitsch oder ins Peinliche abzugleiten.
Jetzt die vielleicht hypothetische Frage. Was würde der Literaturkritiker über den Schriftsteller Rainer Moritz sagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich gut an, ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch gemacht, das dann bei Reclam nochmal erschienen ist. Matratzendesaster, Literatur und Sex, über die schlechtesten Sexstellen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und da war eine Journalistin, hat sofort in meinen Roman gibt es wenige Sexstellen, es gibt aber welche. Und sie hat mich mit meiner eigenen sofort konfrontiert und ich habe dann gesagt, das ist eine 3+. Nein, das ist sehr, sehr schwer. Man denkt ja, wenn man viele Bücher rezensiert, wenn man viele Bücher vorstellt, präsentiert, das mache ich ja auch oft, dass man sofort auch einen literaturkritischen Maßstab für sich selbst hat. Das funktioniert leider nicht immer so. Man lässt sich selber erstmal viel durchgehen. Deswegen bin ich immer sehr froh, meine letzten Bücher sind ja alle im Campa Verlag in Zürich erschienen, wenn Sie da ein sehr gutes Lektorat haben, wo dann eine Lektorin, am besten noch eine Frau, die jünger ist, das ist einfach bei solchen Themen sehr sinnvoll, die einem dann manchmal klar sagt, also die Stelle, die müssen wir ein bisschen eindampfen, das ist zu viel. Die Lektorin bei meinem letzten Buch, da gibt es ja eine Liebesgeschichte, die sich im zweiten Teil entfaltet, bei dem Friedhofsroman, die hat dann moniert, muss die Frau, die unser Friedhofsgänger dann trifft, muss die 20 Jahre jünger sein. Würden 10 nicht auch reichen? Und nein, das sind wunderbare Diskussionen, die liebe ich sehr, weil man braucht dieses Korrektiv. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die jetzt ihre Manuskripte im Vorfeld mit vielen Menschen, auch mit der Familie oder so, teilen. Das hasse ich wie die Pest. Ich schreibe das Manuskript fertig, so wie ich es für gut halte. Dann geht's direkt ins Lektorat. Aber dann brauche ich natürlich diese mahnende Stimme, die einen genau vor Peinlichkeiten schützt.
Also der Literaturkritiker Rainer Moritz, den haben wir nur so am Rande gehört, aber sprechen wir trotzdem ein wenig über die Zunft der Literaturkritik. Von Ihnen kennt man ja auch meinungsstarke Rezensionen und trotzdem wird in den letzten Jahren immer mal wieder das Ende der Kritik ausgerufen. Was hat sich denn diesbezüglich geändert? Wie ist es Ihrer Meinung nach um die Literaturkritik tatsächlich bestellt?
Ich glaube, da sind viele Probleme da, die nicht erst in den letzten 2-3 Jahren gewachsen sind. Zum einen das Problem der mangelnden Plätze schlichtweg, ob in den Printmedien, ob in den Radioanstalten. Das heißt, es wird weniger rezensiert. Es gibt die Neigung in Chefredaktionen zu sagen, Verrisse brauchen wir nicht, das nimmt uns Platz weg, wir wollen nur noch empfehlen. Etwas, was ich wie die Pest hasse, wenn man nur noch Empfehlungen letztlich gibt, weil Literaturkritik ist dafür da, Spreu vom Weizen zu trennen, Argumente zu liefern. Warum ist das ein lesenswertes Buch? Warum ist das ein schlechtes Buch in meinen Augen? Wir haben ja keine objektiven Maßstäbe. Und wenn das verloren geht, dann braucht es keine Literaturkritik mehr. Ein Zeichen dafür ist auch diese unsinnige Neigung von Journalisten, Homestories zu machen oder mit dem Autor Kaffee trinken zu gehen. Wie wollen Sie denn ein Buch rezensieren? Wir hatten jetzt gerade diesem Frühjahr das Problem bei dem Ex-Fußballer Christoph Kramer, der einen Coming-of-Age-Roman geschrieben hat, was ja sehr schön ist, was er auch tun kann. Und was haben natürlich viele Journalisten gemacht, weil es so toll ist. Ein Fußballer schreibt einen Roman, keine Autobiografie. Sie haben ihn begleitet, interviewt und sind dadurch der Rezension entgangen, sozusagen haben den Roman gar nicht wirklich rezensiert, sondern waren nur so begeistert vom Thema. Also das ist ein großer Schwachpunkt, glaube ich, der gegenwärtigen Kritik, sich nicht mehr der eigentlichen Aufgabe zu stellen. Und das kennen Sie, Otto, ja auch, dass auch in Sendern, ARD-Sendern, die Literaturkritik nicht ganz vorne steht. Das ist ganz klar, dass Sendungen gestrichen und wo über Bücher gestritten, gesprochen wird, stattdessen irgendwelche Gesprächsformate oder sonst was erfunden werden. Und dann brauchen wir nämlich keine Literaturkritik mehr, wenn Sie diese Aufgabe, Spreu vom Weizen zu trennen, nicht versucht nachzugehen.
Der Strukturwandel, wie ich meine, in der Buchbranche betrifft natürlich nahezu alle Bereiche. Auf welche Weise wird denn das hier auch auf der Leipziger Buchmesse sichtbar?
Ich habe ja mal in Leipzig gearbeitet, habe deswegen die Messe Presse in ihren Anfängen hier auch kennengelernt. Das heißt, man hat immer versucht, natürlich, damit die Leipziger Messe auch eine Daseinsberechtigung hat, versucht Publikum, junges Publikum, die berühmten Manga-Verkleidungen, die man hier Tag ein, Tag aus sieht. Und jetzt seit ein paar Jahren, Sie haben das ja auch verfolgt, gibt es eben dieses New Adult, dieses Phänomen der bunten Bücher für ein junges weibliches Publikum, das in der Tat für die Verlage rein ökonomisch sehr wichtig ist. Man würde sie steinigen im Feuilleton, wenn jetzt Hansa plötzlich oder Suhrkamp gar ein solches Imprint machen würde. Sie würden es, glaube ich, intern gerne machen, aber sie trauen sich nicht. Andere Verlage wie DTV oder Rowohlt waren da sozusagen couragierter. Das sind in den großen Teilen literarisch völlig unerhebliche, teilweise gruselige Bücher. Man muss es so deutlich sagen. Die Hoffnung, die die Branche damit verbindet, ist natürlich immer dieser Schluss: Wie glücklich müssen wir uns schätzen, dass jetzt diese jungen Menschen wieder lesen, dicke Bücher, sind ja oft sehr dicke Bücher, auch lesen. KI ist da, glaube ich, in der Produktion auch eifrig schon dabei bei diesen Büchern. Und wenn jetzt einer diese Bücher liest, wird er irgendwann plötzlich Wolfgang Herrndorf lesen, Wolfgang Borchert lesen, wird also zur richtigen, Anführungszeichen, richtigen Literatur hingeführt. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das funktionieren wird, aber es ist zumindest der Hoffnungsschimmer, der auftaucht. Ich sehe das bei meinem eigenen Sohn, der ein Nichtleser ist. Er tritt selber auf als Poetry-Slam-Künstler, aber er schreibt Texte, das macht er sogar sehr gut. Aber er hat in seinem Leben ganz wenig Bücher gelesen. Ich werde nie vergessen, wie er in der Schule Kabale und Liebe und Wilhelm Tell lesen musste. Das war ein Prozess über Wochen, bis das nicht so dicke Schauspiel Wilhelm Tell zu Ende gelesen war. Also da darf man sich keine Hoffnungen machen. Auch ein Elternhaus, das mein Sohn hatte, wo Bücher eben die Wände füllen, ist nicht automatisch Anlass dafür, dass auch die Jugend liest. Und dicke Romane haben es natürlich schwer, weil die Ablenkungen durch andere Medien, ich weiß nicht, ob Sie das auch so, ich stelle manchmal an mir selber fest, dass ich selber auch etwas unkonzentrierter geworden bin beim Lesen, dass ich mich nötigen muss, weil der Blick aufs Handy kommt jetzt danach von Carsten Otte, eine sehr wichtige E-Mail, die ich sofort lesen muss, dann unterbreche ich den Roman. Das hat zugenommen und bei den Jungen ist das ganz selbstverständlich, dass sie Häppchen konsumieren. Ich habe die leise Hoffnung, dass irgendwann es eine Art Rollback geben wird, weil diese Konzentrationsfähigkeit hat abgenommen dadurch natürlich und man spürt auch, wie man doch überdrüssig wird, wie auch manche Jugendliche überdrüssig werden, wenn sie nur noch Kleinstinformationen bekommen. Ich bin nicht Kulturpessimist, was das angeht, die lesen viel, auch andere Sachen, sie lesen eben auf ihren Smartphones Dinge, aber ich glaube, dass die Sehnsucht, mal sich wieder auf etwas zu konzentrieren, gedanklich zu konzentrieren, die könnte wieder größer werden.
Sie hören von der Leipziger Buchmesse das SWR Kulturgespräch mit Rainer Moritz. Herr Moritz, jetzt schauen wir mal zurück in Ihr Leben und zwar nicht nur in die berufliche Zeit. Sie haben in Heilbronn Abitur gemacht, habe ich gesagt, und 1988 über Hermann Lenz promoviert, haben Sie selbst schon angesprochen. Welche Rolle haben denn Bücher, hat die Literatur in Ihrem Elternhaus gespielt?
Sie kennen das berühmte Gedicht von Gottfried Benn, Teils, Teils. Sinngemäß in meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, also keine wertvollen Gemälde. Das war bei mir in der Tat so. Meine Mutter hat gelesen, nicht viel. Mein Vater hat sich auf Sachbücher konzentriert oder den Kicker. Das war sozusagen entscheidender. Das heißt, ich komme aus keinem bildungsbürgerlichen Elternhaus. Ich bin sehr früh dann in die Stadtbücherei Heilbronn gegangen in diesem neuen Buch. Mögen Sie, Madame Bovary, kommt deswegen auch ein Held vor aus einem englischen Internatsroman, den ein Autor verfasst hat, Anthony Buckeridge, der in England sehr erfolgreich war, in Deutsch übersetzt wurde. Das war für mich das Kontrastprogramm zu Honey und Nanny, was meine Schwester gelesen hat. Und deswegen ist eine Lehrerfigur auch in diesem Mögen Sie Madame Bovary Buch dabei. Das heißt, ich habe mir wirklich über gute Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, das muss ich sagen, da wüsste ich sofort 3-4 Namen zu nennen, und über die Stadtbücherei. Also ich habe selbst sozusagen mir die Literatur angeeignet. Ich hatte in jungen Jahren dann irgendwann die Angst, du könntest mal alles ausgelesen haben. Eine völlig irrige jugendliche Angst, dann gibt es keine Bücher mehr. Das hat mir zu schaffen gemacht eine Weile, bis ich dann doch bemerkt habe, ja, du wirst alle Bücher nicht mal im Ansatz schaffen, die es gibt. Gott sei Dank, so kann man Entdeckungen machen. Das heißt, ich habe mir Literatur angeeignet. Es war immer klar, dass ich ein Studium mit Literatur aufgreifen werde. Und der Knackpunkt war dann nach dieser Promotion, das war wie heute in vielen Bereichen, wo kommt ein promovierter Geisteswissenschaftler beruflich unter? Ich habe neben dem Studium schon journalistisch gearbeitet, für die Stuttgarter Zeitung vor allem damals, habe Volkshochschulkurse gemacht. Aber die erste Stelle, das war eine Stelle als Lektor in einem Wissenschaftsverlag, die zu finden war sehr anstrengend und mühsam, weil ich wollte unbedingt in einem Berufsfeld arbeiten, das eben mit Literatur zu tun hat.
Mussten Sie diesen Berufsweg dann auch zu Hause bei den Eltern verteidigen, die das eher kritisch beäugt haben?
Merkwürdigerweise nicht. Ich habe einen Bruder, der 6 Jahre älter ist. Mein Vater war Einkaufsleiter in einer Baufirma in Heilbronn. Heilbronn. Und mein Bruder hat sozusagen als Eltern ist diesen Weg noch nachgegangen. Der hat das auch studiert, wurde Ingenieur. Bei mir 6 Jahre jünger war das kein Thema mehr. Da war auch kein Thema mehr, dass ich damals den Kriegsdienst verweigert habe, Zivildienst gemacht habe, was meinem Vater eigentlich von seinem Naturell Unrecht war. Das war nichts für seine Welt. Mein Bruder hat 2 Jahre bei der Bundeswehr noch gedient. Aber da sind mir nie Steine in den Weg gelegt. Man hat das vielleicht etwas misstrauisch beäugt. Was studiert der Junge jetzt? Germanistik, Philosophie und Romanistik. Ich habe für Lehramt ja studiert. Ich wollte Lehrer werden eigentlich. Ich konnte das immer machen. Ich durfte das immer machen. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe mich davon auch nie wirklich abbringen lassen.
Inwiefern hat denn die schwäbische Heimat auch Ihren Lebensweg geprägt?
Ja, mit Schwäbisch ist das ja bei mir ein Problem. Heilbronn ist zum Beispiel kein richtiges Schwaben. Es ist gerade noch Nordwürttemberg. Es gehört aber zur Region Hohenlohe-Franken ein bisschen dazu. Das Badische ist auch nicht ganz weit weg. Also es ist nicht das Schwäbisch aus Stuttgart, nicht das Schwäbisch von der Schwäbischen Alb letztlich. Meine Mutter kommt aus dem Ruhrgebiet. Mein Vater kam aus der Oberpfalz in Bayern. Die sind kurz vor meiner Geburt nach Heilbronn.
Das ist ja fast schon Multikulti.
Es ist, wollte ich ganz unglaublich. Deswegen, ich kann sehr gut Schwäbisch imitieren. Ich kann wie Matthias Riechling meine norddeutschen Kolleginnen im Literaturhaus schockieren, weil die sind über nichts so erschüttert, wenn man mit derbem Schwäbisch auf sie zukommt. Das heißt also, ich habe mich der Region immer zugehörig gefühlt. Ein Buch wie Heldinnen und Helden des Südwestens, das ich vorhin erwähnt habe, ist ein solches Beispiel natürlich, wo ich mal nachgehen wollte. Was macht die Identität von Menschen aus, die in bestimmten Regionen aufwachsen? Das sind ja, Sie haben es vorhin kurz angedeutet, mal Produkte wie Maggi Knorr, wie Capri-Sonne, aber auch Figuren wie Boris Becker oder Joachim Löw oder Maultaschen-Spätzle haben da alle einen Eintrag letztlich gefunden. Die Laugenbrezel war mir ganz wichtig, wenn man wie ich 26 Jahre im Hamburger Exil lebt und jeden Tag ansehen muss, wie Hamburger Bäcker sich daran versuchen, eine Laugenbrezel herzustellen. Die Ergebnisse sind fast immer erschütternd. Dann war mir dieser Artikel über die Laugenbrezel auch sehr wichtig. Das heißt, ich bin dieser Region verbunden. Es war prägend für mich. Ich bin immer wieder in Heilbronn, meiner Heimatstadt. Da gibt es jetzt übrigens auch ein Literaturhaus seit ein paar Jahren. Da war ich sehr glücklich darüber. Meine Mutter lebt zum Glück noch in Heilbronn. Deswegen bin ich da immer wieder zu Gast und habe immer sofort heimatliche Gefühle, wenn ich dort bin.
Über Ihre Heimatstadt Heilbronn müssen wir natürlich noch ein bisschen sprechen. Sie haben ja auch darüber geschrieben, mal zugewandt, mal kopfschüttelnd. Ich erinnere mich an die Formulierung in einem legendären Band mit dem Titel Öde Orte. Da schreiben Sie, Heilbronn, Sie kennen das Zitat, sei ein stattgewordener Rudolf Scharping. Das ist natürlich sehr komisch, aber auch einige Jahre her. Wie hat sich denn Heilbronn verändert in letzter Zeit?
Ja, das muss ich sagen, ist wirklich ein staunenswertes Phänomen. Heilbronn hatte immer dieses Image der Grauen Maus, im Krieg stark zerstört, hässlich aufgebaut, wie viele deutsche Städte, die so zerstört worden sind nach dem Krieg. Die Hortenfassade als größte Attraktion in der Fußgängerzone, schreckliche Neubauten, von denen einige immer noch stehen aus den 70er Jahren. Heilbronn war immer kein ICE-Anschluss, das war immer das Symbol für die Stadt, abgewandt. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass Heilbronn plötzlich so einen positiven Wandel erlebt. Mit ganz vielen Phänomenen können Sie das ablesen. Der Neckar, der durch Heilbronn fließt, der war in meiner Jugend vor der Innenstadt so gut wie nicht zugänglich. Und dann hat man irgendwann entdeckt, das wäre doch schön, wenn die Menschen hier am Neckar promenieren könnten. Und jetzt gibt es seit 10, 15 Jahren ein Restaurant nach dem anderen. Im Sommer ist es dort wie am Mittelmeer, hat man den Eindruck. Also das ist eine tolle Entwicklung. Heilbronn hat auch, das muss man natürlich sagen, das Glück, dass der reichste Deutsche unmittelbar mit Heilbronn zu tun hat. Dieter Schwarz, der Lidl-Begründer, und der fördert Heilbronn, die Universität, die Hochschule, ein Bildungscampus, die Experimenta auf ganz, ganz ungewöhnliche Weise. Ich habe vor ein paar Jahren in der Zeit gelesen, da schrieb Hanno Rauterberg, glaube ich, Heilbronn sei eine der aufstrebendsten Großstädte Deutschlands. Dass ich das noch erleben darf, ist wunderbar. Ich bin ganz gut bekannt mit dem ebenfalls aus Heilbronn stammenden Autor Oliver Maria Schmidt, der mal Chefredakteur der Titanic war. Wir tauschen uns immer wieder aus und wir beide staunen immer, wenn wir plötzlich merken, es hat sich in Heilbronn sehr, sehr viel getan.
Sie haben es ja auch angedeutet, es gibt, ich würde sagen, das schönste Literaturhaus jetzt in Deutschland in einem Wasserschloss, man kann es, oder einem Wasserschlösschen, man kann es kaum glauben.
Ich korrigiere Sie ungern, Herr Otte, natürlich ist das schönste Literaturhaus Deutschlands in Hamburg, in der Villa am Schwaneweg. Danach kommt das des Kollegen Dr. Knittel in Heilbronn. Da wollen wir doch die Hierarchie eindeutig festhalten.
Ich würde sagen, vom Inneren her haben Sie bestimmt recht, vor allem, weil Sie viel mehr Platz haben in Hamburg. Aber mit Wasserschloss können Sie nicht mithalten.
Ich bin vor allem in der Nähe aufgewachsen, im Osten Heilbronns. Also ich kenne den Trappensee, das Schlösschen wirklich sehr, sehr gut. Insofern war ich, das muss ich ganz offen sagen, gerührt fast, als dann es gelungen ist. Das war ja ein Wahlversprechen des Oberbürgermeisters Harry Merkel. Heilbronn soll ein Literaturhaus bekommen. Und dass man dann dieses Schlösschen, da war eine Galerie zuletzt gewesen, umbauen konnte. Das ist wirklich ein großer Glücksfall. Ich bin relativ häufig Gast dort. Ich versuche ja mit Oliver Maria Schmidt darüber zu kämpfen, wer ist der bedeutendste Heilbronner Gegenwartsort. Wir haben nicht so viel Konkurrenz, Gott sei Dank. Und dann freue ich mich immer, wenn ich dort in dieses Schlösschen, was ich aus meiner Kindheit kenne, eine Lesung selber halten darf, weil es in der Tat ein besonders schöner Flecken ist.
Schauen wir nochmal auf ein Buch, das sehr persönlich gehalten ist. 2018 ist im Kunstmann Verlag der Band Mein Vater, die Dinge und der Tod herausgekommen. Was hat denn der Tod Ihres Vaters 2015, wenn ich richtig recherchiert habe, bei Ihnen ausgelöst?
Ja, das ist ja, wenn Familienangehörige sterben, passiert erstmal nichts. So ging es mir zumindest. Es war die Beerdigung. Mein Vater war kränklich die letzten Jahre, konnte kaum noch aus dem Haus gehen. Meine Mutter zum Glück rüstig hat ihn betreut. Und dann ist er friedlich beim Nachmittagsschlaf eingeschlafen. Und ich habe dann nach 2 Jahren so das Gefühl gehabt, ich muss etwas festhalten. Ich muss meinen Vater versuchen, als Person zu greifen. Mein Vater, Jahrgang 26, gehörte zu der Generation, die jetzt nicht vor Emotionen übergeschäumt sind. Da waren die Beziehungen zu den Kindern nicht so, dass sie von ständigen Umarmungen oder Zuwendungen geprägt waren. Ich habe aber auch nie gegen meinen Vater aufbegehrt. Als das Buch damals erschien, gab es 1-2 Rezensionen, die verwundert schrieben, das sei ja gar keine Abrechnung mit dem Vater oder Ähnliches, was man in der Literatur häufiger natürlich antrifft. Nein, ich wollte festhalten und dann kam mir die Idee, es so aufzuzäumen, dass ich die Wohnung, meine Eltern, meine Mutter wohnten noch heute dort, seit 1969 im Heilbronner Osten wohnen, die Gegenstände, die sein Leben ausgemacht haben, ob das der Sessel war, in dem er am Schluss fast nur noch gesessen, ob das die Stehlampe war, ob das früher, Sie kennen das auch noch, die Aschenbecher waren, die man so runtergedrückt hat. Früher ist ja in den Wohnungen noch eifrig geraucht worden. Meine Eltern haben früher, sehr viele Jahre her, beide geraucht. Das heißt, ich habe versucht, das Leben meines Vaters an Dingen, an Ereignissen festzuhalten, ihn möglichst nicht wertend zu beschreiben. Phänomene, die mir plötzlich klar waren, da war ich ihm ganz nah, weil das war wieder keine Beziehung von besonderer, großer Nähe. Eine Szene, die ich beschrieben habe, die spielte 1973, als, Sie werden sich erinnern, der autofreie Sonntag. Es damals gab Ölkrise in Deutschland. Und da sind mein Vater und ich mit dem Fahrrad nach Weinsberg gefahren zur Autobahnbrücke und standen nebeneinander. Und das war für mich im Nachhinein einer der großen Gemeinschaftsszenen und haben auf die leere Autobahn geblickt. Oder wir haben Western zusammengeschaut. Man konnte mit meinem Vater keinerlei Problemfilme anschauen, also französische Filme, völlig undenkbar. Auch Tatort war eigentlich auch undenkbar, weil er nach 10 Minuten immer ausgerufen hat, völlig unrealistisch das Ganze. Also es war unmöglich, mit ihm 90 Minuten einen Film zu Ende zu sehen. Aber bei Western war alles realistisch in seinen Augen. Das heißt, mein Vater hätte jeden Tag einen Western sehen können. Das hat sich bei mir bis heute erhalten. Ich glaube, einer der Filme, die ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe, ist 12 Uhr mittags mit Gary Cooper und Grace Kelly. Und das ist väterliches Erbe. Aber diese Stunden, wo man nicht darüber streiten muss, ob dieser Schabroll-Film jetzt realistisch ist, die bürgerliche Welt, die da geschildert wird, das war bei Western unnötig. Meine Mutter ist immer dann rausgegangen, immer diese Schießerei hat sie ausgerufen. Im Nachhinein, das war Anlass, auch dieses Buch zu schreiben, eben auch nach Verbindungen zu suchen. Was hat uns nahegebracht in einer Beziehung, die jetzt keine hochemotionale war, weder im feindlichen noch im positiven Sinn?
Haben Sie mit Ihrem Vater über Literatur gesprochen?
Nein, eigentlich nicht. Er hat Anteil genommen natürlich, er hat sich dann auch gefreut, als der Sohn dann doch, also so schwierig war, das hat ihm Sorgen gemacht. Nicht gut. Hoffentlich findet der Junge eine Stelle, jetzt auch wenn er schon sowas studiert hat. Weil im Schuldienst kam man damals in Baden-Württemberg fast gar nicht unter. Das war ja immer so Wellentäler, wann man in den Schuldienst kam und wann nicht. Also er hat immer Anteil genommen, war auch stolz in gewisser Weise. Nein, man konnte über Bücher nicht wirklich sprechen. Ich habe natürlich diese Bücher, dieses von mir vorhin erwähnte Ich-Wirtschaftswunderkind, das ist noch zu seinen Lebzeiten erschienen. Das war schwierig, weil da sind natürlich meine Eltern und ich selber unverkennbar nicht fiktionalisiert, sondern nur so wie Erinnerungen eben immer fiktionalisieren. Und da gab es schon Passagen, wo er gesagt hat, das kommt doch nicht in ein Buch hinein, das hat doch da nichts zu suchen. Meine Mutter hat ausgerufen, Sie kennen diese Sätze, ich kann nicht mehr auf die Straße gehen, als dieses Buch erschien. Und erst als dann die Ortspresse und der Rundfunk sehr freundlich mit dem Buch umgegangen war, meine Mutter, und als sie angesprochen worden ist von Nachbarn, von Freunden, ist sie mit diesem Ich-Wirtschaftswunderkind sanft um. Heute zählt es, glaube ich, zu ihren Lieblingsbüchern.
Das ist ja wunderbar. Über eine Leidenschaft des Rainer Moritz haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Wir haben sie erwähnt. Sie gelten, jetzt sage ich es auch noch mal, als einer der führenden Schlagerexperten in Deutschland. Und das ist ja auch wirklich so. Ein Lied kann eine Brücke sein, heißt ein Buch, das Sie im vergangenen Jahr, war es, glaube ich, veröffentlicht haben, und vor kurzem erschien auch ein Band über Udo Jürgens. Wie ist es überhaupt zu dieser Schlagerpassion gekommen?
Ich sage immer das Gleiche, es ist eine ehrliche Antwort, es ist nichts aufgesetzt, das ist mir wichtig in allem, was ich tue. Ich will das schreiben und auch verlautbaren in Interviews, was ich wirklich für richtig halte, was meine Meinung ist. Und ich habe einfach in jungen Jahren, in Anführungszeichen, die falsche Musik gehört. Während meine Klassenkameraden, was weiß ich, Alice Cooper, Nazareth oder irgendwas gehört haben, habe ich mir die Langspielplatte Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, gekauft. Sie ahnen es, Herr Otte, dass niemand in meiner Klasse diese Langspielplatte auch gekauft hat. Ich habe das immer weiter gepflegt dann. Ich habe beispielsweise im Religionsunterricht, Religionslehrer sind ja immer damals dankbar gewesen, wenn irgendjemand einen Input gegeben hat, Schlagertext analysiert mit dem Religionslehrer unter weltanschaulichen Gesichtspunkten letztlich. Ich habe das im Studium auch dann immer nützlich gefunden. Wir urteilen ja immer sehr schnell über Literatur, wenn wir aus dem Metier sind und sagen, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, das sind große Dichtungen. Aber mich hat natürlich, deswegen bin ich ja auch Literaturkritiker bis heute geblieben, interessiert, woran erkennt man das? Warum ist ein Schlagertext Trivialkunst, banal? Der Schlager ist ja auch sehr beschimpft worden von allen Disziplinen. Und warum ist ein Ingeborg Bachmann-Gedicht ein literarisch wertvoller Text? Die Kriterienschulung, wenn ich das mal so nennen darf, das war auch immer hilfreich. Und dann ist der Schlager natürlich Sozialgeschichte, Kulturgeschichte. Sie können einen Schlager inhalten, an Melodien genau festhalten, wie sich eine Gesellschaft verändert. In der Bundesrepublik beispielsweise um 1970, nach der 68er-Bewegung, nach der sexuellen Libertinage, Oswald Kolle als Stichwort, hat sich auch der Schlager verändert. Da sind frechere Schlager, textlich andere Schlager erschienen. Und ich habe natürlich immer eine Schwäche gehabt für die Kuriositäten, für die komischen Figuren. Hier in Leipzig auf der Messe, ich hoffe, er ist dieses Jahr auch wieder da. Ich fiebere danach, hat der berühmte Schlagersänger Christian Anders, Es fährt ein Zug nach nirgendwo, hat hier immer einen Verlagsstand gehabt. Er veröffentlicht Bücher, ist ja ein bisschen verrückt geworden im Laufe der Jahre, über Darwin, über AIDS. Und er hat eine Verlegerin, die hier immer ausstellt. Ich werde nachher gleich Ausschau halten, ob ich seine Bücher sehe. Insofern hat mich das aus ganz verschiedenen Aspekten der Schlager interessiert. Ich mache viele Veranstaltungen mit diesen Büchern, eben in Buchhandlungen. Ich war neulich in Offenburg am schmutzigen Donnerstag in der Buchhandlung Rot. Alle 5 Buchhändlerinnen waren verkleidet. Die Hälfte des Publikums war verkleidet. Und wir haben eben uns dann mit Roland Kaiser und mit Joy Fleming beschäftigt.
Die Frage ist natürlich, was macht einen guten Schlager aus? Ist es vor allem die möglichst eingängige Melodie oder dann doch auch der Text?
Das geht ineinander über. Natürlich ist die Melodie wichtig. Natürlich braucht es diese zündenden Melodien. Ich saß einmal in einer Fernsehsendung, ich war, glaube ich, beim SWR sogar im Fernsehen mit Christian Bruhn zusammen, den man ja den Mozart des Schlagers nannte, der mindestens 20 große Hits, darunter Marmorstein und Eisenbricht, geschrieben hat. Das heißt, das macht viel aus. Aber natürlich sind es oft Texte, die verblüffend sind, die ungewöhnlich sind. Wenn wir gerade bei diesem Lied sind, warum Marmorstein und Eisenbricht? Grammatikalisch, wie Sie auch wissen, schon mal falsch im Titel. Es muss brechen, natürlich heißen. Günter Lohse, der Texter, hat sich damals das nicht so genau überlegt. Deutschlehrer haben protestiert gegen das Lied damals. Warum gerade dieses Lied aus dem Jahre 65 bis heute zu einem Evergreen ist, wenn ich Veranstaltungen mache und dieses Lied dann einspiele, dann singt das Publikum immer mit. Da braucht man gar nicht große Prognosen abgeben. Das heißt, es ist wie in der Literatur, finde ich, nicht immer eindeutig zu erklären, warum sind die Bücher von Caroline Wahl in den letzten 2 Jahren so große Erfolge geworden? Warum andere nicht? Wo man sagt, ja, die sind doch ähnlich gestrickt. Warum ist dieses Buch ein Bestseller geworden und jenes nicht? Das gilt für den Schlager eben auch. Man kann manchmal Argumente im Nachhinein finden, Schlager, die ein bestimmtes Lebensgefühl ausgedrückt haben. Aber da gibt es zum Glück dieses Unwägbare.
Ich wohne in Baden-Baden um die Ecke vom Toni-Marschall-Weg. Welche Schlagerstars aus Süddeutschland mögen denn Sie?
Ja, ich habe ja für dieses Buch, Ein Lied kann eine Brücke sein, 40 Titel gefunden. Das Kriterium war Sänger und Sängerinnen, die entweder dort geboren sind, dort lange gelebt haben und dem Ländle, Entschuldigung, ich habe Ländle gesagt, das muss natürlich The Land mittlerweile heißen, verbunden waren. Es war klar, manche, auch die ich nicht so schätze, mussten rein. Toni Marschall, der besagte, der hat ja eine fast tragische Karriere, weil er immer Dinge singen musste, die er nicht singen wollte eigentlich. Der darf natürlich nicht fehlen. Auch die Flippers aus Knittlingen gehören in diesen Reigen dazu. Aber man hat natürlich Favoriten. Joy Fleming, das Buch heißt ja, ein Lied kann eine Brücke sein. Und das war klar, dass Joy Fleming auch Platz 1 einnehmen muss. Dieses Lied, das damals beim Grand Prix rasant durchgefallen ist, auf den drittletzten Platz gelandet ist. Sie hat das Kleid, in dem sie aufgetreten ist, sofort zerschnitten danach. Sie sah auch sehr ungünstig aus, muss man sagen, wenn man sich heute auf YouTube anschaut. Aber dieses Lied ist Jahre danach zu einem Evergreen geworden, auch von hohem symbolischen Gehalt. Insofern gibt es Favoriten auf Platz 4, weil Sie vorhin Friedrichshafen erwähnt haben. Stefan Waggershausen, ein Mann des Bodensees, der nicht reine Schlager immer gesungen hat, der hat mal in den 80ern ein Lied gesungen mit Alice, der großen italienischen Sängerin, Zu nah am Feuer. Und das ist einer meiner absoluten Favoriten. Ein Mann vom Bodensee singt mit der großen Italienerin Zuna am Feuer. Sensationelles YouTube-Video übrigens auch. Also das Buch hat mir insofern Spaß gemacht, weil ich selber recherchiert habe, auf bestimmte Dinge gestoßen bin, die ich vorher gar nicht so wusste. Wo hat P. Werner Kribbeln im Bauch geschrieben? Das hat Spaß gemacht. Die Listung Platz 40 bis 1 ist natürlich eine subjektive, willkürliche, das ist selbstverständlich. Manchmal bekomme ich auch Anrufe, warum ist denn der nicht dabei? Wolle Krivanek, ein Stuttgarter Dialektsänger, warum ist der dabei? Also die Grenze, was ist Schlager, was ist nicht Schlager, die ist natürlich fließend letztlich, aber das hat großen Spaß gemacht. Und bei Veranstaltungen, Sie können sich das vorstellen, gehe ich natürlich dramaturgisch wahnsinnig geschickt vor und fange mit Platz 40, 39 an. Und nach 2 Stunden sind wir dann bei Joy Fleming angelangt.
Wurden Sie manchmal auch belächelt in der Literaturszene wegen Ihrer Schlagerpassion?
Ja, das wurde immer ungläubig wahrgenommen. Ich habe ja auch viele Fußballbücher geschrieben. Das war seit den 90er Jahren
absolut
salonfähig. Ich erinnere mich gut. Ja. Ich habe selber bei Reckler mein erstes Lesebuch, Fußball-Lesebuch 1995 herausgegeben. In der gleichen Zeit haben Helmut Böttiger, der Kollege, Literaturkritiker Dirk Schümer, Fußballbücher geschrieben. Das ist völlig salonfähig. Es gibt heute kein Feuilleton mehr ohne Fußballexperten.
Es gibt ja auch eine Fußballnationalmannschaft der Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
Die Deutsche Akademie für Fußballkultur, in die ich gewählt wurde. Das war eine große Ehre für mich. Nein, Fußball und Feuilleton, das ist eine selbstverständliche Liaison seit 30 Jahren, würde ich sagen. Schlager ist ungewöhnlich, weil der Schlager gerade von Intellektuellen grob beleidigt wurde in den 70er, 80ern. Peter Rühmkopf hat ihn beleidigt. Adorno hat schreckliche Dinge geschrieben über den Schlager. Das war weit unter seinem Niveau. Ich erinnere mich noch gut an eine Szene, das ist sicherlich 15 Jahre her, als eine Literaturagentin sich zu mir beugte, raunte sie mir ins Ohr: Das mit dem Schlager meinst du aber nicht ernst, oder? Also sie konnte es gar nicht glauben, dass das eben auch eine Leidenschaft sein kann, der man sich auch analytisch nähern kann. Und da gibt es nicht so viele Konkurrenten. Ich bin manchmal im Literaturhaus Stuttgart bei der Kollegin Stefanie Stegmann, die große Schlagerkenntnisse hat und die auch sofort mir die Tore geöffnet hat. Da habe ich, glaube ich, auch schon 3 Veranstaltungen in ihrem ehrwürdigen Haus gemacht. Aber man muss eine Antenne haben, man muss auch eine Antenne für die Kuriositäten haben dieses Metiers. Man muss Howard Carpendale in all seinen Facetten würdigen können. Und dann kann man sozusagen auch solche Schlagerabende genießen.
Sie schreiben ja manchmal auch kritisch über Schlager. Haben Sie es dann auch mit den Fans zu tun bekommen, die dann Ihnen aufs Dach steigen wollten?
Es gilt generell die Regel, wenn Sie Schlagersängerinnen und Schlagersängern nicht sich huldigend nur nähern, bekommen Sie immer Ärger mit der Hardcore-Gemeinde. Das ist ganz normal.
Mit Fans überhaupt.
Ich habe einmal einen Nachruf vor vielen Jahren im Tagesspiegel, war das auf Peter Alexander geschrieben, wo ich dann auch darauf hingewiesen habe in einem Absatz, dass seine Filme aus den 50er Jahren mit Gunter Philipp und anderen ja grauenvolle Filme waren. Das kann man nicht anders sagen. Und dann kam sofort in den Kommentarspalten, wie könne man sowas über den großen Peter Alexander schreiben. Ich habe einmal über Howard Carpendale für die Welt, glaube ich, da hat er 2005 sein Abschiedskonzert angekündigt. Der hat sich bis heute nicht wirklich dran gehalten. Und dann habe ich da es war im CCH in Hamburg, ein Konzert, da habe ich einen großen Artikel. Howards End war die Überschrift gewesen des Artikels. Und dann rief ich 2 Tage später in der Redaktion an, wegen was anderem. Und sagte der Redakteur: Oh, Herr Moritz, bei uns ist die Hölle los. Carpendale hat angerufen. Er will die Chefredaktion sprechen. Die Chefredaktion hat das einzig Richtige gemacht. Sie hat sich verleugnet, hat aber ihm angeboten, einen Text zu schreiben. Und Howard Carpendale hat das dann gemacht. Er hat selber eine Replik geschrieben, die, muss ich sagen, vor allem daraus bestand, dass er seine Verkaufszahlen, wie viele Platten er verkauft hat, was er für ein großer, erfolgreicher Sänger ist, entgegengesetzt. Gegen meinen etwas suffisanten Artikel Howards End.
Kommen wir nochmal zur Literatur zurück. Welche zeitgenössischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller lesen Sie denn derzeit besonders gern?
Man hat Favoriten, das ist ganz klar, die einem über längere Jahre begleiten. Theresia Mora ist eine solche Autorin beispielsweise, die ich immer hoch interessiert verfolge. Es gibt im englischen, amerikanischen Bereich Autoren, wo ich fast alles gelesen habe. Ich habe einmal ein Buch über Richard Yates geschrieben, der ist ja zwar schon eine Weile tot, aber das ist für mich ein prägender Autor. Der Ire William Trevor war ein solcher gewesen. Aus der Gegenwart habe ich sehr viel von Elizabeth Stroud gelesen, die irische Literatur. Colm Tobin ist einer meiner Favoriten. Also es gibt eine Liste, die sich immer wieder auch mal ändert. Ich gehörte auch zu denjenigen im letzten Herbst, die Clemens Meyer den Buchpreis gewünscht hätten, weil er einer der mutigsten Autoren ist, die sich was trauen, was riskieren. Ich kann nicht so viel anfangen im Moment. Es gibt Ausnahmen mit diesem Phänomen der Autofiktion, dass jetzt plötzlich alle meinen, und die Literaturkritik ist darauf furchtbar angesprungen. Und die Franzosen haben viel Schuld daran, ob das Edouard Louis, Annie Ernaux natürlich, Nobelpreisträgerin. Also dieses sich fokussieren nur noch auf eigene Lebensgeschichten und die in knappen Sätzen zu schildern, das wird, da bin ich ganz sicher, aufhören. Der Kollege Bucheli von der NZZ schrieb neulich anlässlich eines Buchs von Édouard Louis, damit muss jetzt bald Schluss sein mit dieser
Autofiktion. Er hat sogar gesagt, die Autofiktion sei, um das mal zu zitieren, die Plage der zeitgenössischen Literatur.
Genau, das soweit würde ich nicht ganz gehen, weil Annie Arnaults Bücher schätze ich in nicht allen, aber in vielen. Tove Ditlevsen, die jetzt wiederentdeckte dänische Autorin, ist so ein Musterbeispiel dafür. Also man muss da differenzieren, aber es gibt natürlich Fälle, wo ich das Gefühl habe, das springt ja auch auf die deutsche Landschaft. Über Julia Schoch ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Immer mit die Verlage, sie tun das ja auch wöchentlich, Verlagsvorschauen durchblättern, wo früher autobiografisch stand, steht jetzt immer autofiktional. Sie können Wetten abschließen, das ist das häufigste Wort in deutschen Vorschauen. Nein, man muss auch wieder klar sagen, Literatur ist auch wunderbar, oft dann, wenn sie erfindet, wenn sie Kuriositäten entwickelt. Vor kurzem ist von Thomas Willmann, einem Münchner Journalisten, leider viel zu wenig beachtet, bei Liebeskind ein 1000-Seiten-Roman erschienen, Der eiserne Marquis, eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, wo man staunend am Schluss davor steht und sagt, was traut sich dieser Autor? Er erfindet eine Geschichte. Es ist ein meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre, aber Sie kennen das Phänomen auch, die Literaturkritik, freie Kritiker, 1000 Seiten soll ich lesen für 400 Euro, die ich dann bekomme als freier Rezensent. Deswegen ist dieses Buch meines Erachtens unterbewertet worden, aber das ist wiederum ein Signum auch der Probleme der Literaturkritik im Moment.
Haben Sie mal einen Verriss geschrieben, den Sie später dann bereut haben?
Es gibt Bücher, wo ich sagen würde, ja, da warst du zu scharf, da warst du vielleicht ungerecht, da hatte ich eine Kleinigkeit so geärgert, dass du sie aufs ganze Buch übertragen hast. Ich hatte mal eine sehr schöne Geschichte mit Benedikt Welz. Ich habe ein Buch von Benedikt Welz unfreundlich besprochen, zumal er auch noch den dramatischen Fehler gemacht hat, einen Roman von Richard Yates falsch zu zitieren, also eine falsche Handlungselemente aus Richard Yates zu verwenden. Das habe ich dann in meiner Rezension deutlich gemacht. Und dann hat Benedikt Welz, das fand ich groß, reagiert und hat gesagt, dass mit Richard Yates sei ihm sehr, sehr unangenehm, dass ihm das unterlaufen sei. Und er könne auch an der Rezension, das war ein Verriss, kein ganz scharfer, aber es war ein Verriss letztlich. Und wir haben später 3-4 Veranstaltungen, wo ich ihn moderiert habe, wo sie gemerkt haben, Autoren, die man mal verrissen hat, wenn man ihnen auf der Messe begegnet, versucht man den Blickkontakt manchmal zu meiden letztlich. Kann ich auch verstehen. Ich selber bin auch ungehalten, wenn ein Buch von mir schlecht besprochen wird. Da muss man die Rollen einfach sofort tauschen. Aber es gibt eben diese Begegnung wie mit Benedikt Welz, wo sich etwas glättet, wo man Clemens Setz, mit dem hatte ich auch mal ein frühes Buch scharf besprochen, dann kam er aber in meinem Sexbuch mit einer Szene vor und dann hat er dieses Bild, ein Gemälde von Vermeer, das er als Sexualmotiv in einem Roman aufgab. Was hat er gemacht, nachdem er die Stelle in meinem Buch gelesen hat? Er hat auf Facebook das Gemälde von Vermeer gepostet nochmal. Also es gibt auch solche souveränen Reaktionen. Das ist, glaube ich, in unserem Metier ganz wichtig. Man kann, wenn man als Kritiker arbeitet, das wissen Sie auch, nicht Freund sein mit jedem, sonst ist man kein Kritiker. Das ist einfach so.
Wenn Sie nun nicht mehr das Literaturhaus in Hamburg leiten, bleibt natürlich noch mehr Zeit zum Schreiben. Wovon werden Ihre nächsten Bücher handeln?
Menschen fragen mich jetzt natürlich immer, Sie haben vorhin das komische Wort Ruhestand erwähnt, Wörter, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich habe meine Gesichtszüge versteinerten auch ein wenig vorhin schon im Eingang des Gesprächs. Ich werde gefragt, machen Sie jetzt Reisen? Ich sage, warum soll ich Reisen machen? Eine ganz abwegige Idee. Nein, ich werde, außer dass ich es jetzt im häuslichen Büro, im häuslichen Arbeitszimmer mache, ich werde weniger Abendveranstaltungen haben. Das ist vielleicht ganz angenehm, weil ich war eigentlich immer bei 95% aller Veranstaltungen seit 20 Jahren anwesend. Wenn ich einen Autor, eine Autorin einlade, dann finde ich, sollte ich auch anwesend sein. Da gab es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Nein, konkret im Herbst wird ein neues Buch, bitte erschrecken Sie nicht, erscheinen im Reclam Verlag. Ich hatte die Idee, die glaube ich eine ganz schöne Idee ist, das Jahr in Büchern wird das Buch heißen. Das heißt, ich mache vom 1. Januar bis 31.12., also auch immerwährender Kalender, eine Buchempfehlung. Das heißt, ich empfehle 366 Bücher. Und das kommt bei Reclam logischerweise dann mit etwa 380 Seiten Umfang als Hardcover im Herbst. Darauf freue ich mich drauf. Ich glaube, bei Reclam ist man ganz gespannt darauf, weil Sie können dann 10. Februar, ich habe versucht, die Bücher den Jahreszeiten einzelnen Daten zuzuordnen. Das klingt mal besser, mal weniger. Mal sind es auch künstliche Zuordnungen ein bisschen. Aber ich glaube, das wird ein schönes Nachschlagewerk. Da profitiere ich natürlich von meinen vielen Rezensionen, die ich auch geschrieben habe. Also eine Seite pro Buch, 365 plus ein Schaltjahr. Titel, das wird im September bei Reclam kommen.
Es gibt ja so einen etwas schwierigen Begriff dafür, wenn man nicht Ruhestand sagen möchte, Unruhestand. Sie atmen auch schwer.
Ja, ich atme auch bei diesem Begriff schwer. Ich sage einfach, ich mache weiter. Ich mache weiter vom häuslichen Schreibtisch aus. Hoffe natürlich darauf, dass mich der Literaturbetrieb nicht sofort vergisst. Das ist ja ein Phänomen, das ich oft erlebt habe in den letzten Jahren, dass Leute ihre Funktion, die sie hatten, mit ihrer Person verwechseln und dann völlig überrascht sind, dass ihre Beliebtheit sinkt, wenn sie nicht mehr die Redaktion einer Rundfunkanstalt, Literaturredaktion leiten und dann plötzlich weniger Einladungen bekommen. Ich hoffe, dass mich die Kollegen noch ein paar Jahre lieb haben, auch Sie, Herr Otte. Und dann werde ich, glaube ich, auch keinen Unruhestand haben.
Also, das war Rainer Moritz, Buchautor, Verleger, Kritiker und langjähriger Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.